Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnsky, 22. Kapitel, der Gürzenich, 2. Abschnitt. Von meinem Nachbar zur Rechten wandte ich mich zu meinem Tischgenossen vis-à-vis, der sich durch seinen rein uckermärkischen Akzent bereits als ein Stockpreuße und durch verschiedene erhabene Festbemerkungen als ein Mann von ungewöhnlicher Bildung beurkundet hatte. Er war wiederum ein Nationalversammelter. Ich machte sofort die Honneurs und bot ihm das Salz meines Geistes und den Senf meiner Konversation. Er behauptete aber, Rheinsalm schmecke besser in Öl und Essig. »Sie essen selten einen Salm in Berlin«, fragte ich ihn. »Selten«, erwiderte er lakonisch, »aber wir essen viel Teltower Rüben.« Es wurde mir traurig zumute. Ich sah schon bei den ersten Versuchen, dass ich die unsterbliche Seele meines Preußen nicht ohne entsetzliche Anstrengungen über den Horizont eines Rübenfeldes zu erheben vermochte. Ich griff daher zu einem Mittel, welches die Zeitverhältnisse zu dem stimulierendsten der Gegenwart macht. »Der Erzherzog Reichsverweser ist wirklich bei weitem freudiger empfangen worden als der König«, rief ich nämlich dem Österreicher zu und sagte es so laut, dass es ringsrum verstanden wurde. Dies wirkte. Der Preuße ließ Gabel und Messer sinken und »Sie irren sich«, rief er mit dem Ausdruck der tiefsten Entrüstung. Mein Plan war gelungen. Ich hatte den schwarz-weißen und den schwarz-rot-goldenen aneinander gehetzt. Vergebens strengte sich jetzt der Letztere an, unserem Teltower noch einmal alle Hochs und alle Hurras auf den alten Herzherzog ins Gedächtnis zurückzurufen. Der Schwarz-Weiße wußte seine Stimme sofort zu einem solchen durchdringenden Diskant emporzuschrauben, daß er schnell den Österreicher übertönte und die Unterredung im Nu beherrschte. »Sie irren sich«, begann er von neuem, »als der König von Deutz nach Köln herüberfuhr, krachten da nicht die Kanonen, als ob die ganze Stadt bis in ihre Grundfesten zusammenschaudre, als ob der Dom ineinander brechen wollte? Ja, seine Majestät war gerührt über diesen Empfang. Die Augen des Königs leuchteten Lust und Seligkeit. Etwas bleich und schüchtern hatte er die Eisenbahn verlassen, aber rosig und glücklich zog er ein in die donnernde Freudenstadt.« Österreicher und Preußen schwiegen, denn an der anderen Seite des Saals erhob sich plötzlich ein solcher Sturm des Begrüßens, des Trampelns und des Serviettenschwenkens, dass der alte Gürzenich in eine schwingende Bewegung geriet und dass ich nicht anders meinte, als dass wir jeden Augenblick in den unteren Raum des Gebäudes, in die Siruptöpfe und in die Butterfässer des Kaufhauses hinabzustürzen würden. Es war kein Zweifel mehr, eben erschien der König und der Reichsverweser, und einmütig sang man das bereits erwähnte echt germanische Ragout von Inkermann. Freundlich lächelten die hohen Herren auf die singende Menge hinab, als aber der Zauber der inkermannschen Poesie, wie mit fernem Nachtweltergedudel, in den letzten Winkel des Riesensaales verklungen war, da sprang empor von der Bank der Fürsten in strahlender Uniform und mit geistreichem Antlitz »Seine Majestät, der König«, jetzt mit der linken Ruhe gebietend und jetzt die rechte mit gefülltem Römer erhebend, zu begeisterndem Toaste. »Ich trinke auf das Wohlsein eines deutschen Mannes, auf das Wohlsein eines meiner treuesten Freunde. Wie er ihr Vertrauen besitzt, so besitzt er auch mein Vertrauen und meine Liebe. Möge er uns einige und freie Völker geben. Gebe er uns einige und freie Fürsten. Hoch lebe Erzherzog Johann, der Reichsverweser.« So ungefähr sprach seine Majestät und leerte den Römer bis auf den Grund und machte die Nagelprobe mit unendlicher Grazie. Das Letztere schien vor allen Dingen einen berauschenden Eindruck auf die Zuschauer hervorzubringen. Mehrere meiner Nachbarn rasten vor Wollust. Sie fühlten sich in die Zeiten des Kaisers Max zurückversetzt, der auch wohl mit den Leuten derlei harmlose Späße trieb, so zum Beispiel in Nürnberg. Der dumme Magistrat hatte nämlich damals für die Dauer der Reichsfestlichkeiten alle schönen, unverheirateten Frauenzimmer aus der Stadt verbannt, weil ihm die ungesetzliche Liebe als ein Greuel vor dem Herrn erschien. Vor den Toren standen nun die armen, lüsternen Dinger und inuierten sich am Moor. Da kam der Kaiser, und ehe er sich's versah, umlagerten ihn ein Dutzend der hübschesten Bajaderen und sangen ihm, er sei ein vernünftiger Mann, der Magistrat bestehe aber aus Eseln, und er, der Kaiser, möge doch seine besseren Einsicht bei diesen Blödsinnigen geltend machen und dafür sorgen, dass sie, die Bajaderen, dennoch Erlaubnis erhielten, das Fest durch ihre Locken, Lippen und wogenden Busen verherrlichen zu dürfen. Max hörte die liebenswürdigen Geschöpfe ruhig an und lächelte. Ehe er aber weiterritt, befahl er statt aller Versprechungen dem zunächst stehenden jungen Kinde, einmal hinter das kaiserliche Ross zu treten und des Pferdes Schweif zu fassen, und der zweiten gebot er, sich wieder hinter ihre Genossin zu stellen und deren Rock zu ergreifen. Und als nun die erste den Schwanz des Gaules in der Hand hielt und die zweite den Rock des ersteren fasste und die dritte den Rock der zweiten und so fort, gab der Kaiser Max seinem Pferde die Sporen und mit 1, 2, 3, 4, 8, 20, ja, wer weiß mit wie viel braunen und blonden kichernden Weibern im Schlepptau, ritt er für Bass gen Nürnberg, wo der Magistrat schon an den Toren stand, um den Kaiser zu empfangen und aus Scham und Wut schier verrückt werdend meinte, als er zugleich mit dem Einzuge des Kaisers auch das süße Gefolge seines Rossschwanzes passieren lassen mußte. Die Nürnberger Chronik setzt hinzu, daß die damaligen Festlichkeiten zu den verteufelt fidelsten gehört hätten. Wie es der ehrliche Max mit den Weibern machte, so machte es König Friedrich Wilhelm mit dem Wein. Mit der Nagelprobe entzückte er den ganzen Gürzenich, und dieselbe Rolle, die der steife Magistrat in Nürnberg spielte, sie wurde in Köln von den unbeholfenen Liberalen gespielt, die mit Schrecken sahen, wie ein König sogar imstande ist, nur durch eine Nagelprobe alle Herzen wiederzugewinnen und alles vergessen zu machen, ja alles, alles vom 18. März bis auf den heutigen Tag. O geht und lasst euch hängen, ihr Demokraten, ihr dummen Republikaner! Was ist all eure Berserkerwut gegen die Nagelprobe eines klugen Königs? Dem Könige folgte der Erzherzog Reichsverweser. Das Glas erheben, sprach er, dem Fürsten, der eben meine Gesundheit ausbrachte, dem Könige von Preußen und dem, was an unserem Dom geschrieben steht, Eintracht und Ausdauer. Die beiden Fürsten umarmten sich und küßten sich, laut schallte der Jubel der Versammlung, und ihre schwarz-weißen und schwarz-rot-goldenen Leidenschaften fluteten ineinander. Was wollt ihr mehr? Preußen ging in Deutschland und Deutschland in Preußen auf, in diesem Kuss vor allem Volke, in dieser versöhnenden Umarmung. Was wollt ihr mehr? Die ihr noch immer das Gespenst des Bürgerkrieges zwischen den beiden Kokarden seht. Ist es nicht offenbar, dass es mit aller Zwietracht aus ist? Oh, aber ihr seid kalte, berechnende Menschen, ihr finstern Volkssouveränen. Ihr glaubt weder an Küsse noch an Umarmungen. Heilig ist euch nichts mehr, heilig nur euer kalter Egoismus. O, wärt ihr doch in Köln gewesen, auf dem Gürzenich, auf dem Dombaufestmahle, ihr würdet eure revolutionären Ideen drangeben, ihr würdet gelernet haben, was Fürsten über Völker vermögen und wie man sich vor Fürsten beugen muß. Ja, herrlich hast du dich bewährt, mein altes Köln, mein treffliches Rheinland, als eine Stadt, als ein Land der Treue, der Loyalität, und niemand wird hinfort mehr von euch sagen können, als ihr der Herd des Aufruhrs wärt, der Revolution und der Anarchie.